Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben. Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe als amtlicher Vertreter einer Kirche gelegentlich bei Gesprächen mit Leuten draußen den Eindruck, ich habe hier Antworten zu geben auf Fragen, die leider keiner stellt. Und dafür werden mir oft Fragen gestellt, auf die ich keine Antworten habe. Und man steht also manchmal ziemlich bescheuert da, wenn einen Nichtchristen irgendwie ins Kreuzverhör nehmen und die Sache mit dem christlichen Glauben mal hieb- und stichfest erklärt kriegen wollen. Ich ende dann meistens dabei: Ich kann es nicht so richtig erklären, aber ich glaub's. Und ein Glaubensbekenntnis in der Öffentlichkeit ist ja vielleicht schon nicht das Schlechteste, was ein Christ leisten kann. Hier passiert etwas unter diesem Gesichtspunkt ganz Wunderbares. Es kommt einer zum Herrn Jesus und stellt die richtige Frage: Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Das möchte mich mal einer fragen. Da wüsste ich sofort zu antworten. Das hätte ich gelernt. Darauf habe ich studiert. Das kann ich sagen, was nach unserer christlichen Vorstellung einer zu tun hat oder zu lassen, damit er in den Himmel kommt. Aber es ist wichtig bei den besonders bekannten Bibeltexten, dass man nochmal genau hinguckt, was da wirklich als Frage überliefert ist. Es stimmt einiges nicht an dieser Frage, das merken wir am Fortgang der Erzählung. Es ist ein bisschen vergiftet. Was soll ich tun, fragt dieser eine, damit ich das ewige Leben ererbe? Da sind zwei Tätigkeitswörter kombiniert in dieser Frage: tun und erben. Mit der schönen Vorsilbe er, damit also noch deutlicher wird, wie wesentlich dieser Vorgang ist. Was muss ich denn tun, damit ich was erbe? Hat jemand schon was geerbt von den hier Anwesenden? Ja? Also einige haben schon was geerbt. Ich habe die Notizen zu dieser Predigt mit einem Füllfederhalter schreiben können und dürfen, der früher mal meinem Großvater gehört hat. Ein ganz wesentliches Erbstück. Was habe ich getan, damit ich diesen Stift habe? Nichts. Überhaupt nichts. Es ist etwas geschehen, mein Großvater ist nämlich gestorben und hat deswegen keinen Füllfederhalter mehr nötig, bis auf Weiteres. Und dann war das Ding also zum Weitergeben an die Erben, Kinder und Enkelkinder. Und ich gehörte dazu, einfach dadurch, dass ich der Sohn meiner Mutter bin. Weiter nichts. Keine Voraussetzung, keine besondere Freundlichkeit gegenüber dem Großvater. Natürlich, wie man in der Familie mit Großeltern umgeht, das schon. Aber nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe es verdient, etwas getan dafür. Das ist das eine Problem an der Frage. Das zweite, das morniert der Herr Jesus, ist schon die Anrede. Der kommt da an, als Fremder sozusagen, und wirft sich dem Herrn Jesus zu Füßen, fragt ihn kniefällig. Das macht man nicht normalerweise unter Menschen. Ich habe nicht mal auf den Boden gekniet, als ich meine Frau gefragt habe, ob sie meine Frau werden möchte. Und das wäre der einzige Anlass, wo ich unter normalen Menschen das noch einigermaßen vertretbar und hinnehmbar fände. Bitte? Er kniet vor Jesus und redet ihn dann an mit einer zusammengesetzten Anrede: guter Meister. Und dagegen beschwert sich der Herr Jesus und sagt: Was nennst du mich gut? Was soll das? Entweder behandelst du mich wie irgendeinen Lehrer, den man auf die Probe stellen kann. In Israel darf man das. Mit deutschen Lehrern im Schulsystem bitte vorsichtig gebrauchen. Aber normalerweise müsste man auch von einem deutschen Lehrer erwarten können, dass die Schüler den was Schwieriges fragen und dass er sich irgendwie verloren geht bei der Antwort. Aber jedenfalls in Israel ist das okay. Da muss der Lehrer sich dadurch beweisen, dass er auf knifflige Fragen, auch auf Fangfragen, eine ordentliche Antwort gibt. Einerseits das und andererseits die Anrede mit dem Attribut gut und mit dem Kniefall. Und Jesus ordnet das ein und sagt: Gut ist allein Gott. Und deswegen kriegst du auf diese Frage, mit der du mich möglicherweise als Lehrer hast reinlegen wollen, keine andere Antwort als die, die dir Gott längst gegeben hat. Der Herr Jesus antwortet vermutlich völlig unbefriedigend für diesen Fragesteller, indem er ganz schlicht zitiert aus den 10 Geboten. Weiter sagt er gar nichts. Du kennst die Gebote noch mit dem Hinweis, du weißt die Antwort ja eigentlich im Kerne selbst. Gott ist allein gut. Und weil das so ist, deshalb ist von Gott allein zu erwarten, dass er den Weg weist zu einem bleibenden, zu einem gelingenden Leben. Und dann kommt als Zitat etwas aus den 10 Geboten. Den Konfirmanden würde ich die Reihenfolge monieren, in der Jesus das zitiert. Aber wenn der Herr Jesus das so sagt, dann ist das halt so. Also in der nächsten Konfirmandenstunde, diese Reihenfolge ist ausnahmsweise auch akzeptabel. Er fängt an mitten in der zweiten Tafel, die Gebote, die den Umgang zwischen uns Menschen regeln. Und fängt aber nicht an mit Vater und Mutter ehren, viertes Gebot, sondern nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden. Niemanden berauben, das sind wahrscheinlich die beiden Gebote, die von der Zufriedenheit des Menschen reden. Und dann das vierte: Ehre Vater und Mutter, vielleicht am Schluss, weil das nach israelischer Tradition zu den ganz schwierigen Geboten gehört. Wann hat man schon seine Eltern angemessen geehrt? Ist nicht erfüllt, solange die alten Herrschaften auf dieser Welt sind. Bei den anderen, nicht töten, nicht stehlen, da kann man einigermaßen mit Blick aufs eigene Leben sagen, das habe ich gebrochen oder ich habe es nicht gebrochen. Jesus zählt das auf, ganz schlicht und ganz freundlich und weiter nichts. Wenn du das tust, dann wirst du leben, könnte man aus dem Evangelium dazusetzen. Der junge Mann antwortet und sagt: Ich habe da keine Probleme damit. Diese Gebote habe ich alle gehalten, von klein auf. Wunderbar. Der ist offensichtlich gewissenhaft und fromm erzogen worden, dass er die Gebote schon als Kind kennengelernt hat und dass seine Eltern und die ganze Familie ihm ermöglicht haben, fromm zu leben. Das ist ja damals keine Selbstverständlichkeit und heute noch viel weniger. dass er sagen kann, die habe ich nicht überraschend mit 20 das erste Mal gehört, sondern von klein auf bin ich damit vertraut und habe dementsprechend gelebt. Wenn ganz junge Menschen fromm aufwachsen, dann hängt das ja damit zusammen, dass die Eltern, vielleicht noch die Großeltern, da Acht geben und dazu helfen. Und der Herr Jesus stellt das ganz freundlich nicht in Frage. Wenn zu mir einer käme und sagen würde, die Gebote, da brauchst du mir nichts davon zu erzählen, die halte ich. Kein Problem. Dann würde ich wahrscheinlich versuchen anzufangen, wirklich? Wir nehmen das im Konfirmandenunterricht im Moment ziemlich detailliert auseinander. Und ein schönes Gebot, mit dem man anfangen kann, ist natürlich, du sollst nicht töten. Damit hat keiner von unseren jungen Leuten irgendein Problem, ich auch nicht, nach dem schlichten Wortlaut des Gebotes. Ich habe noch keinen ermordet. Schlachtschweine und Rinder und Hühner lassen wir außen vor, von denen ist nicht die Rede. Das kann man nach dem Wortlaut feststellen. Es geht um Mord an Menschen. Andererseits, wenn ich so die Gedanken und das Wollen und das Fühlen dazu zähle, gegen wen ich schon mal hässliche Pläne ersonnen habe, dann wird die Sache doch etwas anders. Und gemeinerweise oder freundlicherweise erläutert uns der Herr Jesus in der Bergpredigt das Gebot genau in diesem Sinne und weist uns darauf hin, dass Töten nicht allein aus der Tat besteht, sondern lange vorher hat das eine Vorgeschichte. Und die fängt damit an, dass ich mich über einen Menschen ärgere. Wir hatten ein paar Wochen Baustelle mit Gerüst vor der Tür. Also ich kann mich für die Zeit sowieso nicht freisprechen vom fünften Gebot. Da denkt man so manches, wenn die drei Lieferwagen in die Auffahrt parken und die Kinder wollen aber dringend zur Schule oder ich will einen Besuch machen oder sonst irgendwas. Und die Reaktion von Handwerkern orientiert sich ja daran, dass jeder Gerüstbauer ein persönliches Geschenk Gottes an diese Welt ist. Und wenn man das nicht sieht als Gegenüber, dann hat man Schwierigkeiten mit den Leuten oder sie mit einem. Du sollst nicht töten. Geh den anderen auch in Gedanken nicht an die Entfaltung ihres Lebens. Denk nicht mal was Böses über deine Mitmenschen. So würde ich anfangen, mit dem zu diskutieren. Der Herr Jesus lässt das pauschal stehen, das habe ich gehalten von klein auf. Jesus sagt nur, eins fehlt jetzt noch. Wunderbar. Eins fehlt noch, nämlich das erste Gebot, dass Gott wirklich unser Gott sein soll. Dass Gott sich uns zu erkennen gibt und dass wir von ihm allein alles Wesentliche empfangen und erwarten und erbitten sollen in unserem Leben. So legt Luther das ganz treffend aus. Dass Gott wirklich das Wichtigste sei in meinem Leben, das fehlt noch. Das erste Gebot, von dem eigentlich dann alle anderen abhängen. Wenn ich lebe mit Gott, dann wird alles andere sich irgendwie finden. Dann hilft er mir dazu, dass ich zurechtkomme. Und das vermittelt der Herr Jesus diesem jungen Mann, indem er es umschreibt durch Almosen und Nachfolge. Er sagt ihm, verkauf alles, was du hast und gib das Geld, das du dafür kriegst, den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und da geht der Mann traurig weg, denn es handelt sich um viel. Ich muss gestehen, dass ich jahrelang diese Aufforderung des Herrn Jesus immer gehört habe, so wie die Jünger das auch hören, mit einem fürchterlichen persönlichen Schrecken. Schon als Kind kann man anfangen, sich angesichts dieser Aufforderung und der Ausführungen über die weltlichen Reichtümer, die der Herr Jesus noch anschließt, schwere Sorgen und Gedanken zu machen, ob wir nicht vielleicht zu reich sind für den Himmel, ob ich nicht zu viel habe. Und der Schrecken ist mir immer so in die Glieder gefahren, dass ich den Satz gar nicht zu Ende gehört habe. Und dabei steht am Ende was ganz Wichtiges. Jesus sagt, folge mir nach. Es ist nicht der Reichtum an sich, der untauglich macht für den Himmel. Für diesen jungen Menschen, der da mit Jesus spricht, macht sich daran erkennbar, der erfährt seine Schwierigkeiten mit Gottes Gebot und Willen an seinen Besitztümern. Geld ist ein bisschen klebrig. Geldsorgen können einen schwer ablenken von allem anderen. Und zwar Sorgen über Geld, das man nicht hat, genauso wie Sorgen über Geld, das man hat. Das stimmt schon. Da zeigt sich oft in unserer Gesellschaft die Schwierigkeit, im Glauben anderswo sich auszurichten. Aber es kommt auch wesentlich darauf an, dass Jesus einlädt und ruft zur Nachfolge. Dass dieser junge Mann sein Leben nicht einfach frei macht von allen Orientierungen, die er hat, und dann wird sich alles finden. Das wäre so Buddhismus light. Sondern, dass er auf Jesus sich ausrichtet. Und der kann ihn dann befreien aus allen Zwängen, in denen er gefangen ist. Den Jüngern fährt im Hören der Schrecken in die Glieder. Sind wir nicht alle viel zu reich für den Himmel? Wir persönlich sind durchschnittlich gesehen wahrscheinlich noch erheblich reicher als die Jünger damals. Ich nehme an, dass einer wie Petrus sich Sorgen darüber macht, dass er ein Netz besitzt und ein zweites Hemd. Die Hemden, die ich besitze, sind nicht zählbar. Ab einer gewissen Menge ist das nicht mehr möglich, da einen tatsächlichen genauen Überblick zu gewinnen. Trotzdem kann Petrus und kann ich sagen, wir sind nicht zu reich. Einen Vers nach unserem Abschnitt lesen wir, dass Petrus sagt: Lieber Herr Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und das stimmt. Petrus hat sich rufen lassen in die Nachfolge und hat in erheblichem Maße Dinge, die ihn vorher gehalten und geführt haben und versorgt, stehen und liegen lassen. Wir sind nicht zu reich an sich, aber wir sind von uns aus tatsächlich untauglich, etwas zu tun, was uns den Himmel näher bringt. Nicht mal, wenn wir heute unsere Besitztümer alle zusammenlegen würden und dieses Geld für irgendein wichtiges und gutes Projekt möglichst weit weg spenden würden, damit es nicht doch wieder irgendwie zu uns zurückkommt. Nicht mal dann wären wir durch diese Anstrengung dem Himmel ein Stück näher. Sondern es geht uns nach wie vor immer noch wie dem Kamel angesichts des Nadelöhrs. Wie kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr? Das wäre jetzt eine Aufgabe für eine Schneiderin. Da müsste es sehr lang und sehr dünn ziehen, das Kamel. Dann könnte man sich's vorstellen. Manche erklären den Vers anders und sagen, es gibt da in der Stadtmauer von Jerusalem eine kleine Pforte. Da kann man so einigermaßen gebückt zu Fuß durch. Und die heißt Nadelöhr. Und ein Kamel hat von der Anatomie her ein Problem. Das kann nämlich zwar in die Knie gehen, aber nur, wenn es niederlegt. Das ist ganz praktisch, wenn man die Kamele beladen will, dann lässt man die knien, dann hauen sie inzwischen auch nicht ab mit der halben Fracht. Nur das beladene Kamel kann auf den Knien nicht weitergehen. Und das heißt, es kann sich nicht so klein machen, dass es durch so eine Pforte kommt. Ist eine Erklärung, ich halte die nicht für stichhaltig. Ich bleibe bei der Nähnadel und bei dem ganz normalen Kamel und bei der Feststellung, das geht nicht, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen kommen wir Reichen auch nicht durch unseren Reichtum in den Himmel. Nichts von dem, was uns in diesem Leben und in dieser Welt reich macht und auszeichnet und besonders angenehm und attraktiv erscheinen lässt, nichts von dem spielt angesichts der Himmelstür auch nur irgendeine Rolle. Und das machen sich die Jünger klar und das müssen wir uns auch klar machen. Und dann ist naheliegend, dass die Jünger sich fragen, wie kommen wir denn dann in den Himmel? Der Herr Jesus macht uns den Mund wässrig mit dem, was er sagt von der ewigen Herrlichkeit und sagt uns gleichzeitig, Leute, es geht aber nicht, das passt nicht, wie kommen wir dann in den Himmel? Und darauf gibt der Herr Jesus die schöne, erklärende Antwort, das ist für uns unmöglich, aber nicht für Gott. Allein aus Gottes Kraft können wir Menschen tatsächlich selig werden. Das ist der Weg der Apostel, die Jesus damals mitgenommen hat. Und das ist der Weg aller Gläubigen bis heute. Nur wenn Gott eingreift in unser Leben, nur wenn Gott uns das schenkt und ermöglicht, allein durch Gottes Kraft und Geist können sich die Verhältnisse so ändern, dass dann sogar das Kamel durchs Nadelöhr passen würde. Kamele einfädeln ist keine sinnvolle Beschäftigung für einen erwachsenen oder erwachsen werdenden Menschen. Lassen wir das lieber. Aber Gott kann dafür sorgen, dass sogar ich Kamel in den Himmel komme. Gott kann das ermöglichen, dass er mich ins ewige Leben führt. Und das ist eigentlich nach wie vor das größte Wunder des christlichen Glaubens und der christlichen Kirche. Und Gott ermöglicht das durch seinen Heiligen Geist auf dem Weg der Nachfolge, indem er uns mit Jesus durch unser Leben gehen lässt, indem er uns durch Jesus Christus zu Erben macht. Gott ist mein lieber himmlischer Vater durch meinen Heiland Jesus Christus. Und deswegen kann ich so gewiss sein, dass das, was meinem Vater gehört, meins ist. Nicht erst ein Erbe, das irgendwann mal verteilt wird. Wenn ich Glück habe, ist es dann noch da. Sondern ein Erbe, das er bleibend jetzt schon uns widmet und schenkt. Gott ist und bleibt unser lieber himmlischer Vater durch unseren Herrn Jesus Christus, seinen lieben Sohn. Und deshalb wir, die Geschwister Jesu Christi und Kinder Gottes, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.